Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind
Gudula Merchert-Werhan,
Katharina Eucken
und Marleen Nebelung.
Heute ist unser Gast Angelika Marte. Sie ist Gründerin und CEO der MIM, More is More Beratung, die Organisationen und Unternehmen zukunftsfähig macht. Dozentin und Forscherin, systemische Coach, Filmemacherin und Mutter. Eine Frau, die sich in sehr viele Sachen hereingetraut hat in ihrem Leben. Diversität, Frauen in Führung, global aufgestellte Führungskultur sind ihr Anliegen und ihr Forschungsgebiet. Wenn ich mir ihren Lebensweg ansehe, dann habe ich den Eindruck, dass kein Thema halbherzig angegangen wurde, sondern immer mit voller Kraft voraus. Und es scheint von außen ein Steinchen zum anderen zu kommen, sodass man einfach nur sagen kann, wow, was hat diese Frau geschafft und geschaffen? Und das in einem internationalen Kontext. Und so interessiert es uns natürlich brennend, wie Angelika Marte zu ihrem Herzensthema gekommen ist, was sie bewegt hat, ein so facettenreiches Berufsleben im Laufe ihres Lebens zu entwickeln, was sie daran reizt, Einfluss zu nehmen und wie sie Einfluss nimmt, was ihr auf ihrem Weg begegnet ist und sie anderen Frauen mit Leidenschaft mit auf den Weg geben möchte, insbesondere in einer sich aktuell sehr wandelnden Welt.
Ich habe eh schon vorher gesagt, also deine Einleitung, die klingt so ein bisschen wie das Leben geht schon gegen Ende. Also, nee. Ich habe so das Gefühl, ich habe mindestens noch 40 Jahre vor mir. Also, ich bin jetzt 52 Jahre alt. Und wenn ich so alt werde wie meine Oma, dann habe ich noch mehr, nämlich bis 95. Das heißt, ich habe noch nicht einmal die Hälfte meines Berufslebens hinter mir oder Berufungslebens, besser gesagt. So von dem her, ich habe echt noch viel vor, aber ich schau mal gerne ein bisschen mit dir zurück, dass ich sowieso heute ein Stück weit gemacht habe. Jetzt ist aber nochmal, was ich gerne tue und wahrscheinlich kommt da dann schon meine Persönlichkeit raus, ist gleich mal rückzufragen. Wie genau hättest du es denn gerne?
Ich kann dich auch da durchführen. Ich hätte zum Beispiel als nächstes Thema, dass du erst in einem Unternehmen warst und dann in die Forschung gegangen bist. Und vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja. Du kannst natürlich auch noch berichten, wie du aufgewachsen bist. Denn wir haben festgestellt, dass es ganz, ganz wichtig ist, Rollenvorbilder zu haben. Und das erste Rollenvorbild oder die ersten Rollenvorbilder, die man hat, sind die eigenen Eltern und natürlich auch die Rolle, die die Mutter dabei einnimmt. Und ich habe auch gesehen, dass du dazu geforscht hast. Also gerne kannst du auch damit anfangen.
Mhm, sehr gut. Ja, also ich denke, vielleicht mal so. Also so global galaktisch, wie du angefangen hast. Ja, also meine Leitthemen, definitiv Leadership oder eben von global zu female zu inclusive oder inklusiver Führung. Auf das werden wir, denke ich, noch kommen in dem Gespräch, weil das ist mir wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen. Und das zweite natürlich das Thema Diversity und das dritte Networking. Also das sind sozusagen meine Leitthemen in meinem Leben. Und was wahrscheinlich, wie auch auf meiner Website, mein Leitspruch ist: We only see what we know, so we have to know what we see. Das ist eine nette Abwandlung von Goethe, der gesagt hat, wir sehen, was wir wissen, und beschreibt sozusagen in einem Wort meine Haltung. Ich bin natürlich Konstruktivistin als Systemikerin oder systemische Beraterin beziehungsweise eben auch systemische Lehrtrainerin. Das heißt, wir müssen uns im besten Fall klar sein werden und auch immer wieder forschen in uns selbst, wo wir herkommen, wie wir geworden sind, was wir sind und was wir denn sein wollen. So, von dem her, ja, das ist einer meiner Haupt sozusagen Leitsätze. Und dann gibt es auch noch was Schönes. How together are we in this together? Also die zwei Dinge, ich denke, da kommen wir dann noch mehr dazu. Ja, wenn du mich fragst nach meinem Upbringing, oh Gott, also wir landen dann auch gleich mit mir in einem Denglisch, das weiß ich schon, dass das viele Menschen total bescheuert finden. Ich kann da leider nichts dafür, weil ich in meinem Leben schon so oft umgezogen bin und in so vielen sprachlichen Kontexten, und was auch meine Identität anbelangt. Ja, ich habe zwar einen österreichischen Pass, bin aber sicher auch Schweizerin, sicher auch Deutsche und sicher auch ein Stück weit amerikanisch geprägt. So von dem her, nicht so einfach da in ein Stereotyp zu packen. Also, mein Aufwachsen, ja, Role Models, definitiv meine Oma. Ich denke, sie war ganz sicher einer meiner Role Models und überhaupt, das war einfach ein sehr matriarchaler Kontext sozusagen. Auch mit meiner Mutter, klar. Aber auch mit diesen zwei Schwestern. Also ich denke, daher kommt für mich definitiv eine Linie. Aber nein, meine Delegation wäre definitiv nicht gewesen, das, was ich tue. Eigentlich hat man einen Mann, 2 bis 5 Kinder, schätze mal tief, und ein Haus und irgendwie eine Katze oder einen Hund und vielleicht noch einen neuen Elfer vor der Tür. So, that's around it. Und hat irgendwie nicht so ein wahnsinniges Berufsleben. Aber da kommt natürlich jetzt mein Papa oder mein Vater ins Bild als Role Model. Der war Architekt und das Büro war sozusagen, also ich bin in einem Bungalow aufgewachsen, einer der wenigen Bungalows 1965 in Bollwerk gebaut, der ein Flachdach hätte werden sollte, durfte man aber nicht, weil es war ja viel zu modern. Und daran war ein Büro gebaut und mit diesem Büro bin ich aufgewachsen. Heißt auch, dass dieses Selbstständigsein, das ich mein ganzes Leben lang hatte, deshalb habe ich definitiv von dort auch dieses Freiheit, selber denken, selber machen. Also dieses sehr, ja, Selbstständige, das habe ich definitiv, denke ich, da ja richtig beobachten können, jeden Tag. Also wir hatten denselben Eingang, die Firma und unser Haus oder unsere Familie.
Interessant, aber dann bist du doch als erstes in ein Unternehmen gegangen und bei Johnson & Johnson tätig geworden.
Ja, genau. Das war sozusagen auch mal eine kleine Protestnummer. weil natürlich, also A, hat mein Vater immer gesagt, also Frauen und Manager, nee, also wie soll denn das zusammengehen? Mach doch was Gescheites. Wenn du schon studieren möchtest, dann mach doch Architektur oder irgendwas Schlaues. Und nicht BWL. Also das ist ja fürchterlich. Ja, so von dem her, ja, also meine Pubertät, kann ich vielleicht auch noch verraten, war sehr von Che Guevara geprägt. Also ich war wirklich schwer im Handling. Von dem her gesehen, glaube ich, war ich definitiv ganz lange auf einer sehr rebellischen Gegenseite, Widerstandsseite. Was aber im Übrigen auf die Dauer auch einem gar nicht tut, kann ich auch noch dazu fügen, weil es, ja, man wird nicht, wer man, also nicht werde, der du bist, sondern man wird jemand anders in diesem Rebellentum. Und das habe ich dann auch mit 28 festgestellt, nachdem ich 7 Jahre eine aus meiner Sicht ordentliche Männerkarriere hingelegt habe. Ja, und auch in dieser Zeit ist mir sehr klar wurde, die Anpassung, von der wir auch in der Führungsforschung viel sprechen oder gesprochen haben, also diese Anpassung an männliche Führung, die tut Frauen, also ich kann nur für mich da persönlich sprechen, aber ich kann auch für die sozusagen Transformation unserer patriarchal geprägten Konzerne und Organisationen sprechen, tut diesen nicht gut. Mhm. Also mein großes Anliegen ist, dass sich Organisationen so verändern oder eben Konzerne, dass alle unterschiedlichen Qualitäten am Tisch sitzen. Ne? Und wenn wir heute gucken, viele Role Models, die wir eben sehen, also außer im Übrigen, ich bin ein großer Fan von der Ursula von der Leyen und auch von Angela Merkel, for that matter, aber das sind wir halt leider weniger im wirtschaftlichen Kontext. Ja, diese weiblichen Qualitäten an den Tisch zu bringen. Jetzt ist das ja mit dem Gender nicht so einfach. Also es sind ja nicht alle Männer haben nur männliche Qualitäten und alle Frauen nur weibliche, sondern auch eine Mischung. Nur wenn wir gucken, was belohnt wurde, und dazu haben wir halt viel Forschungsergebnisse und Empirie, dann sind das männliche Qualitäten. Ne? Also sowas wie rational, kompetitiv, dominant, selbstbewusst, rebellisch, sowas. Ne? Also aus meiner Sicht, jetzt so im Rückblick auf diese ersten 7 Jahre in meinem Berufsleben als Managerin in diesem, bei Johnson & Johnson, also in diesem amerikanischen Konzern in der Schweiz, also ich bin ja da dann schon in die Schweiz gezogen. Ja, das war ganz sicher, dass das sozusagen die Werte und auch die Qualitäten und die Verhaltensweisen waren, die ich dort gelebt habe, wegen denen ich natürlich auch befördert wurde. Also ich war einfach in meiner Position eigentlich auch dann immer eine der wenigen Frauen in der Business Class. Ich meine, da reden wir von wirklich lange her, also so 90er Jahre. Ne? Ja, von dem her ist es schon etwas, wo dann eben dieses andere nicht am Tisch sitzt. Ne? Wenn ich jetzt heute zurückschaue, also auf die erste Hälfte meines Lebens, wenn man so will, also bis 28, ja, dann auch für mich persönlich konnte ich das in meinem Beruf nicht leben, dieses empathische, weiche, emotionale, ja, caring, ne? Eher, was weiß ich, passiver, kollaborativer, emotionaler. Nee, da wärst du einfach das Weichei gewesen. Genau. Also ich denke, der Anfang für mich in eine starke Reflexion zu geben, war damit 28 und das war auch eine Krise, was man heute als Burnout bezeichnen würde, so richtig eine Krise. Also richtig fette Panikattacken und sowas. Und da, also wenn ich so gucke, wenn ich so manchmal meine Top-Manager, Coaches und so, ja, miterlebt die letzten 15 Jahre. Ja, da ist man einfach schockiert. Und das war ich auch damals, weil da hat man auf einmal irgendwie nichts mehr unter Kontrolle. Oder ja, also halt, es gibt Momente, wo man etwas nicht unter Kontrolle hatte. Und das war für mich in meinem Selbstverständnis als Manager, wenn man so will, ja. Ich bin zu Tode erschrocken, wenn man so will. Ne? Also das nicht im Griff zu haben und da, ja. So von dem her, das war dann, da war nochmal eine Runde richtig starke Selbstreflexion und da haben auch meine Therapien, Supervision und solche Dinge angefangen. Ich habe damals als erstes sozusagen dann meine systemische Beraterausbildung am Zentrum für systemische Forschung und Beratung in Heidelberg angefangen. Bin an die Uni Zürich sozusagen und ja, mit diesem Reflexiven eigentlich über die Wissenschaft, wenn man so will, habe ich dann irgendwie viel mehr natürlich verstanden, was ich eigentlich 7 Jahre mal in einem 24-7-Leben ja, sozusagen an der Grenze immer gelebt habe, volle Power. Dann kam ich immer mehr, aber zu diesem Weiblichkeitsthema kam ich, denke ich, schon mit dieser Burnout-Geschichte. Also es war dort für mich schon wahnsinnig wichtig. Und da habe ich schon kapiert, okay, also ich komme aus einer sozusagen zwischen, ja, was weiß ich, 13 und 20, also aus einer Pubertät, die extrem mit männlichen Werten, also die waren sehr positiv für mich. Schnelles Autofahren, Motorrad, ich habe ja einen Motorradführerschein und lauter so Zeug. Also, und da habe ich dort schon, also auch in dieser Zeit von, ja, sagen wir 30 bis 38, ja, sehr mit Kind und schwanger, schwanger sein und dann ein Kind haben, da kommt das Thema Frau und Frauenrolle natürlich auch und Mama sein, was das bedeutet, sehr ums Eck und natürlich auch, was es mit dem Berufsleben macht. So, und von dem her, ja, also ich denke so von 30 bis 38 war dann Uni, weil ich war ja dann an der Uni Zürich, habe auch angefangen, recht schnell viel Lehre zu machen. Und ja, habe als Coach gearbeitet und als Consultant und dann ja auch promoviert. Ja, und dann war sozusagen dann der nächste Schritt, nach USA zu ziehen. Was für mich, denke ich, nochmal so eine ordentliche Krise ausgelöst hat. Weil, ja, also mit so einem Kleinkind nach USA, mit einem Partner, der in Harvard war und ich war im MIT. Jo. Das war ein bisschen schwierig, weil dann hat sich dann so herausgestellt im Tun, wer macht es denn die ganze Kinderbetreuung? Und vor allem, natürlich wollte der Marius mit seinen 3 Jahren nicht sofort in seiner Cambridge Montessori School sein. Jeden Tag. Ja. Ja, genau. Und so habe ich mich dann wiedergefunden auf einem Kindergartenstühlchen, so ein kleines, kennt ihr wahrscheinlich. Gut, wenn man Kinder hat, hockend und meine Paper lesend, weil ich MIT als Research Fellow, ja, doch ein großes Forschungsprojekt, also eine soziale Netzwerkanalyse gemacht habe und daneben auch noch Consultant war bei Andritz, das ist ein österreichischer Konzern. Also das war nochmal schon sehr an der Belastungsgrenze, muss ich sagen, und drüber. Also ich denke, wenn man so zweite Krise, dann war das sicher dort in dieser 2, 2,5 Jahre USA. Wenn ich so auf mein Leben gucke, ne? Also Frau im Consumer Business zum Beispiel, also ohne Doktortitel wird es schwer. Das war mir aber erst damals richtig bewusst im Übrigen und es wurde auch schwer. Ne? Darum habe ich dann ja auch gewechselt, im Übrigen dann auch meine Promotion gemacht. Und ja, als Frau mit Kind in der Wissenschaft oder an der Uni wird es ohne Partner eben oder halt ohne Partner, der da ist, der wirklich sich, der mindestens die Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen möchte, wird es eben auch schwer und es wurde dann auch schwer. Das finde ich ist nämlich, glaube ich, eigentlich einer der Kernelemente. Und ich weiß schon, das hat die Sheryl Sandberg in Lean In schon geschrieben, suchen Sie sich einen Partner, der das mit den Kindern machen möchte. Und sonst bekommen Sie lieber keine, wenn Sie Karriere machen möchten. Ja, also es wird dann einfach richtig schwierig. Ne? Da verrate ich in dem Sinn auch kein Geheimnis, weil ich gehe auch offen damit um. Und ich finde, es ist total wichtig, weil das Private sozusagen, und ich werde jetzt auch ein paar Dinge privat einfach erzählen, ist ja auch das Öffentliche. Und ich finde, wenn wir wirklich in der Gesellschaft was verändern möchten, an Role Models, eben, wenn wir mehr Frauen in Führungspositionen sehen wollen, dann müssen wir auch diese Rollen verändern und diese Stereotypen. Ne? Und das hat er auch verstanden, aber später. Also viel später und dann auch sozusagen, aber beziehungstechnisch auch zu spät, nur, also it always takes two to tango, ist da mein Lieblingsspruch, so, das hat auch andere Gründe gehabt, aber ja, so von dem her nur das Tolle und das, wo ich echt jeden Tag momentan ganz, ganz happy bin, er hat dann später übernommen, ja. Also die ersten, sagen wir mal, 12 Jahre war hauptsächlich ich zuständig. Und ja, und jetzt, der Marius ist jetzt 18 und der lebt jetzt in der Schweiz mit seinem Papa. Ich bin kein großer Fan von diesem Begriff und auch von diesem Konstrukt Work-Life-Balance, weil ich glaube, wir haben einfach nur ein Life. That's it. Das ist ein Kuchen und Arbeit ist halt ein mehr oder weniger großes Kuchenstück. Im Übrigen arbeite ich mit dem Bild auch oft im Coaching mit Leuten. Ja, natürlich war in dem Moment dort das Arbeitskuchenstück einfach immens. Ja, und wenn manchmal Mütter gesagt haben, well, you want to join us for a coffee in the morning? War ich like, what? my work starts in the morning. What coffee? So, ja, ja. Ist einfach dann anders, der Kuchen. Der wird dann aber auch wieder anders. Und ich finde, wenn ich von vornherein eine Vorstellung habe, dass das Leben immer, wie soll ich sagen, ähnlich zu sein hat. Also gut, das war, so bin ich nicht aufgewachsen. Ich glaube, es braucht viel Solidarität unter den Frauen. Es braucht Netzwerke. Es braucht aber auch Solidarität mit Männern. Also nicht gegen die Männer, sondern mit den Männern. Ne? Also so nicht dieses Entweder-Oder, sondern dieses Sowohl-als-auch. Also ich glaube, Frauen brauchen Frauenräume, um sich zu unterstützen, aber eben auch, und Männer brauchen im Übrigen auch Männerräume aus meiner Sicht, auch in der Führungsentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung. Aber man braucht auch Räume zusammen. Also das ist mir da nochmal echt ganz wichtig. Ohne Netzwerken geht aus meiner Sicht wenig was. Also das würde ich Frauen immer, also ich sage auch immer in allen Führungsentwicklungsprogrammen, wir machen jetzt gerade momentan ein Programm mit Accenture, Solidarität ist extrem wichtig. Also das wäre mal so das eine, was ich den Frauen mitgeben möchte. Und dann natürlich dieses Thema Selbstreflexion, das war für mich mein ganzes Leben ein ganz großes Anliegen. Also ich habe mal geguckt, ich glaube, ich habe so 850 Therapie-Supervision und sonst welche Stunden selber gemacht, Analyse-Stunden. Also das würde ich jeder Frau, aber sowieso auch jedem Mann mitgeben. Das, finde ich, ist der Kernpunkt, wenn es um das Thema Macht und Einfluss geht. Also wir machen jetzt gerade bei Accenture ein Machtseminar. Und ich habe mich jetzt die letzten Tage stark mit dem Thema Macht nochmal intensiver auseinandergesetzt. Und aus meiner Sicht ist dieses Selbst extrem wichtig in dem Thema Macht. Weil es gibt ja sozusagen Macht und Ohnmacht. Sich eben auch in beiden sozusagen Zuständen selbst auch zu erleben und zu verstehen. Weil viele Frauen haben echt ein Problem mit dem, schon überhaupt mit dem Wort Macht. Und ja, wir leben doch in einer Holacracy-Zeit und selbstorganisierte Organisation, Selbstorganisation und ja. Und nein, Macht ist ein wichtiges Thema und ist überhaupt, wenn man, also Macht, macht was. Und ohne Gestaltungsmacht, können sie so fleißig sein, wie sie wollen. Dann werden sie halt immer zuarbeiten, ne? Und nicht selber vorausgehen. Also das ist schon, oder halt, selber vorausgehen und Role Model sein. Also das ist schon aus meiner Sicht etwas, das schon etwas mit Macht und Einfluss zu tun hat. Aber eben Macht durch Zustimmung und nicht Macht durch Zwang. Also das ist eben eine ganz andere Form von Macht, von der ich da spreche, von der Gestaltungsmacht. Also das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, ne? Also Aristoteles. Und davon bin ich tiefst überzeugt. Und da kommt dieses Thema Inklusion her. Also ich glaube, mein Haupttreiber ist dieses Thema Inklusion. Ich glaube, also das klingt jetzt ein bisschen, die Welt besser zu machen. Klingt ein bisschen komisch. Aber die Welt ist aus meiner Sicht eine bessere, wenn im besten Fall natürlich alle Menschen teilhaben, ne? Teilhaben können. Also sich in einem Prozess von einer, ich würde es mal vielleicht beschreiben als Meinungs- oder Willensbildung, wenn sich diese sozusagen ko-kreativen Prozesse gemeinsam eben entwickeln. Und wenn es, also nicht nur so ein Dialog oder so eine Verständigung sozusagen, eine wechselseitige gibt, sondern wirklich einen ko-kreativen Prozess. Und da gucke ich auf Führung in Organisationen oder in Konzernen. Da gucke ich aber auch auf Familien. Ne? Also da gucke ich eben auch auf Kinder bekommen. Das sollte eben, finde ich, auch ein ko-kreativer oder kollaborativer Prozess sein, wenn man so möchte. Und nicht nur eben die Frauen zuständig sein, weil leider Gottes greift das eine in das andere und das höre ich auch heute noch von ganz vielen Studierenden, vor allem Frauen, die dann sagen, tue ich mir nicht an. Ja, das verstehe ich. Also das kann ich durchaus natürlich so im eigenen Leben nachvollziehen. Aber eben, der Punkt ist, es werden sich in beide Bereiche sozusagen nur Veränderungen durchziehen können, also jetzt bei diesen männlichen und weiblichen Stereotypisierungen, wenn man es gemeinsam macht, weil dann komme ich eben auch auf, was sind denn die Bedürfnisse des anderen, auf gemeinsame Entscheidungen, die eben von beiden mitentwickelt werden und getroffen werden, ja, so. Und ich glaube, dann wird die Welt ein bisschen anders ausschauen, wie sie jetzt halt eben ist. Und das ist, denke ich, mein Kerntreiber. Also wirklich zutiefst überzeugt von solchen inklusiven Empowerment-Prozessen, wenn man so will. Ne? Weltweit ist Inclusion, heißt Empowerment, heißt Partizipation, heißt Teilhabe. Also inklusiv führen heißt sozusagen gemeinsam sehen wir mehr, wissen wir mehr, können wir mehr. Ne? Und inklusive Führung ist ein partizipativer Prozess. Also es ist kein normativer Ansatz, sondern es ist ein Verfahren, es ist ein Prozess. Und das ist etwas, also Inklusion in dem Sinn, wenn es umgesetzt wäre, würde ich jetzt auf Vorstände gucken, die eben nicht nur sozusagen aus einem Gender und einer Ethnie und meistens auch einem Alter und einem spezifischen sozusagen disziplinären Kontext besteht. Ne? Also wir haben ja heute ist irgendwie auf LinkedIn gerade wieder ein Bild durchgegangen von einer Zeitung mit die Mutmacher und dann waren es einfach lauter Männer da drauf. Ja, also, das jetzt ist eben nicht die Vorstellung von Inklusion. Also ne, Inklusion heißt auch Repräsentation. Und Mensch, wir haben auf dieser Welt mindestens so viele Frauen wie Männer. Also wie genau sehe ich diese Repräsentation dort an bestimmten Tischen? Ne? Da ist natürlich ein Thema, mein Lieblingsthema, was ich immer mit Studierenden, aber auch in Konzernen immer habe und auch bei Vorträgen, Quote. also zum einen, und da ist halt die Frage, also meine Erfahrung die letzten 20 Jahre und auch die Empirie, wenn wir so weitermachen in der sozusagen in dem Pace, wo wir herkommen, dann geht es noch wirklich mindestens eine oder zwei Generationen, bis wir das sehen, dass wir da eine sozusagen 50-50 haben. Also die Männer gewinnen wir, indem wir zum einen aus meiner Sicht da eine Quote hintun und das, ich weiß schon, Diskriminierung mit Diskriminierung zu behandeln, ist ganz diskriminierend. Nur, ich meine, so, das macht halt Diskriminierung per se nicht besser, weil wieso schaut so aus, wie es jetzt ausschaut? Ne? Also das wurde halt eben auch so diskriminiert. Von dem her ist es, wenn es eben nicht anders geht, dann muss man es über eine Quote lösen. Sonst sehe ich schon auch jetzt gerade in dieser Generation Z, also mit meinem Sohn, der wird jetzt 18, in der Generation, aber auch mit meinen Studierenden, die sind alle so zwischen, ich habe Masterklassen hauptsächlich und jetzt auch in meinen Führungsentwicklungsprogrammen in Konzernen, da kommt schon viel öfter jetzt von den Männern, aber ich mache da auch nicht mehr mit. Also ich will auch nicht, ich will unbedingt, dass es sozusagen eine 50-50 Situation ist, auch bei mir zu Hause. Also warum muss ich für Karriere zuständig sein und sozusagen das Familieneinkommen providen und auch die ganze Unsicherheit und das Risiko übernehmen und die Frau hat die Kinder und wieso, also das will ich nicht. Die Frage, wie wir die Männer dazu gewinnen können, also ich sehe das, ich weiß schon, also ich habe das jetzt einfach die letzten, seit ich eben auch Coaching mache und jetzt halt vermehrt eben auch Top-Manager und sowas, die dann auch aussteigen, die einfach dann auch mit 50 sagen, so, jetzt reicht's, ich habe jetzt provided und jetzt ist gut. Und jetzt sind die zwei Kinder an der Uni und die können jetzt mal, und da ist jetzt auch, das haben wir jetzt auch so finanziert und jetzt mache ich mal, was ich will. Also das ist, finde ich, dann schon spät. Also wir können sie sozusagen dort abholen, wo sie momentan schon stehen. Also von dem her, ich habe jetzt auch, wir haben bei Accenture auch da intern, da hatten wir, also ich hatte ein tolles Interview mit einem Managing Director von Accenture, der auch gesagt hat, der hat 5 Kinder, und teilt sich das mit seiner Frau und ist da, ja, sehr engagiert. Also den musste kein Mensch überzeugen, der war total überzeugt davon. Und natürlich kann jede Frau eine Firma gründen und am OP-Tisch Chirurgin sein oder Richterin werden oder zum Mond fliegen, for that matter. Also, ja, das ist etwas aus meiner Sicht, das muss normal werden, sein. Und auch nichts Außergewöhnliches. Also, wie in diesem rassistischen Kontext, wenn man so möchte, also, da gibt es einen schönen Spruch, solange die Hautfarbe ein Thema ist, also Hautfarbe darf genauso wenig Unterschieden machen wie die Farbe der Augen. Ja, und genauso wenig sollte Gender einen Unterschied machen. Also jetzt in der Form von Zugängen, Möglichkeiten, Potenziale zu leben, sich auszutoben, ne? Sollte einfach kein Unterschied sein an der Teilhabe. Punkt. Also darum sage ich ja, ob es dann genau 50-50 ist oder nicht, aber ja, aus meiner Sicht geht es in dieser Partizipation oder Teilhabe oder eben Inklusion um dieses Gemeinsame. Also das ist eben genau der springende Punkt. Also es berührt eben alle Lebensbereiche. Ne? Also es geht nicht nur um diese Frauen in Führungspositionen. Genau, weil wir haben ja alle nur einen Lebenskuchen und keinen Work-Life-Kuchen. Das heißt, diese Covid-Zeit ist wirklich eine radikale Transformation aus meiner Sicht. Und wir stecken mittendrin. Also wir können einfach nur jeden Tag lernen, wenn man so möchte. Und klar, also was wir halt leider mitgekriegt haben, diese ganze aus dem Lockdown, und vielleicht kommt wieder einer, wer weiß, ist natürlich, dass die Frauen, also dass die Kinder die Frauen betreuen in dieser Homeoffice-Geschichte und dann natürlich überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen. Im Übrigen, Frauen publizieren momentan weniger als sonst in der Wissenschaft. Da haben wir schon Daten. Also es gibt weniger Paper von Frauen. ich glaube, was wir, also ein ganz wichtiger Punkt, und das ist wiederum das, was ich in Transformation einfach liebe, ist, es geht nicht mehr anders. Man muss es anders machen. Also das ist mit so einer Wucht und mit so einer Schnelligkeit doch in unser Leben geknallt oder hat jetzt auch wirklich massiv alles verändert, dass wir gar nicht mehr anders können. Also aus meiner Sicht stecken wir mitten in so einer krassen Transformation. Das wird nicht mehr so, wie es vorher war. Also die Frage, was wir aus der Covid-Zeit lernen können, ich glaube, die ist an der Stelle eben, die können wir gar nicht mehr stellen, weil es gibt keine Nach-Covid-Zeit mehr aus meiner Sicht. Das verändert so unglaublich unser Arbeiten, aber auch unser Leben und unsere sozusagen Vorstellung von vernetztem Denken oder vernetztem Leben. Das sehen wir ja, politisch ist ja der Teufel los. Momentan. Was natürlich auch dieses kleine Virus alles so veranstaltet hat. Siehe USA, das Thema Trump, die Wahlen im Herbst. Und natürlich das ganze Thema Rassismus an der Stelle dort. Aber gar nicht nur dort, sondern weltweit als Thema. Ne? Also aus meiner Sicht hat diese Covid-Geschichte ökonomisch, politisch, sozial, aber auch psychologisch. Ich glaube, wir stecken alle momentan in auch zum Teil in Existenzängsten drin. Wie geht das weiter? Es wird auch Staaten nochmal verändern. Also Wohlstand, Gesundheitswesen korreliert miteinander und das wird auch noch ein großes Thema werden. Das Virus wird nicht die Frauen nach vorne katapultieren, nein, das glaube ich nicht. Aber es macht wie eine Lupe eben die Dinge sichtbar. Jetzt ist aber die Frage, labern wir jetzt über die sichtbaren Dinge so, oder tun wir auch was? Ne? Und Veränderung heißt tun. Also richtig, da gibt es ja den schönen Nike-Spruch, just do it. Also ich, aus meiner Sicht ist das erst umgesetzt, wenn ich das sehe. Also so ein Stück weit freut mich es momentan sehr. Da gibt es einen ganz tollen Artikel in der Zeit gerade. Ich glaube, er heißt irgendwie demaskiert. Ja, natürlich. Also das, was jetzt die EU, also die Ursula von der Leyen und die Angela Merkel und der Emmanuel Macron da auf die Reihe gekriegt haben. Also die EU hat noch nie so einen Prozess so hingekriegt. Ne? Und das hat die Ursula von der Leyen wirklich mit Partizipation bis zum Abwinken und mit einem Einbeziehen sozusagen bis zum Umfallen, wie das so schön da formuliert wurde, das fand ich so toll, dass ich mir allen ernst gemerkt habe, gemacht. Also von dem her, ja, ich sehe das dort schon, aber da sehe ich dann halt auch zwei Frauen und einen Mann an der Stelle. Also nein, ich glaube, es passiert nichts von selbst. Also das müssen wir alle wirklich jeden Tag es anders tun. Es wird sich nicht verändern. Es können nur wir verändern. Nämlich wirklich jeder und jede Einzelne. Mhm.